Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Bibelstudientag heute Morgen mit dem Thema biblische Archäologie in der Davidsstadt oder hebräisch in der Ir David. Auf der Einladung habe ich ja noch am Ende vermerkt, die biblische Archäologie zeigt dem Kritiker und Skeptiker, dass die Bibel vollumfänglich vertrauenswürdig ist. Nicht nur, wenn sie über Glauben spricht, sondern auch dann, wenn sie über die Geschichte und die Natur spricht. Zunächst stellt sich wahrscheinlich für einige unter uns die Frage, wo liegt die Davidsstadt? Wir haben hier Jerusalem vor uns, und zwar Ost-Jerusalem, das ist die Altstadt mit dem Tempelplatz. Der Tempelplatz liegt auf der Berghöhe des Zionshügels. Und wir sehen nach Süden erstreckt sich dieser Hügel nach unten. Und da auf dem Südabhang des Tempelberges, da befindet sich die Davidsstadt. Wir gehen ein paar Jahrtausende zurück und sehen die Davidsstadt von damals. Wieder dieser Berg, das ist der Berg Zion, der einige Male in der Bibel auch heißt Berg Moria. Da auf der Ostseite liegt das Kidrontal, das trennt den Berg Zion vom Ölberg. Und auf der anderen Seite befindet sich hier das Tyropoiontal, das Käsemachertal. Und das trifft sich hier oben dann mit dem Kreuztal. Und eben auf diesem Abhang, Südabhang, befand sich ursprünglich die Stadt Jerusalem, die Stadt Davids. Etwas ganz Wichtiges, hier sehen wir noch die Gihonquelle. Die wird noch von großer Bedeutung sein im Folgenden. Die befindet sich also fast unten im Kidrontal. Das war die wichtigste Quelle für Jerusalem in alttestamentlicher Zeit. Nun, diese Stadt Jerusalem wurde ja von den Kananitern gebaut, kurze Zeit nach der Sintflut, das heißt also noch im dritten Jahrtausend vor Christus. Und bei der Stadtgründung mussten die sich überlegen, wo bauen wir die Stadt? Eigentlich wäre es militärisch am geschicktesten hier oben auf dem höchsten Punkt. Der höchste Punkt ist übrigens hier markiert durch den Felsen, der sich heute im Felsendom befindet. Das wäre militärisch das Geschickteste. Aber die wichtigste Lebensquelle, die Gihonquelle, die ist ja ganz unten im Tal. Aber eine Stadt ins Tal hineinbauen, das wäre militärisch ein Unsinn gewesen. Und so musste man einen Kompromiss schließen. Nicht ganz oben, aber auch nicht ganz unten. Und darum kam das ursprüngliche Jerusalem hier auf den Südabhang zu liegen. Jetzt sehen wir nochmals die Situation von heute. Tempelplatz, Ölberg, dazwischen das Kidrontal und eben hier unten die Davidsstadt, das ursprüngliche Jerusalem. Ich muss noch erklären, dieser Hügel, dieser Nachbarhügel, gleich von der Davidsstadt, heißt heute Zionsberg. Aber diese Bezeichnung kann man erst nachweisen seit etwa 100 nach Christus. Darum nenne ich diesen Hügel Zion römisch 2. Im Gegensatz zum Tempelberg oder zum Berg Moria, Zion römisch 1. Also, der biblische Berg Zion ist immer identisch mit dem Tempelberg. Und wir müssen das unterscheiden von diesem Zion, das Jerusalem-Besucher eben so vorgestellt bekommen und dann oft mit dem biblischen Berg Zion verwechseln. Hier sehen wir eine andere Darstellung der Davidsstadt, des ursprünglichen Jerusalem, im heutigen Ostteil natürlich der Stadt. Das ist auch wichtig, das zu wissen, dass also das Kernstück von Jerusalem, das liegt im Ostteil und die UNO, die ganze Weltgemeinschaft verlangt, das sollen die Juden abgeben, darauf haben sie kein Anrecht. Aber genau dort ist das Herzstück von Jerusalem. Im Alten Testament finden wir Jerusalem zum ersten Mal in 1. Mose 14, Vers 18. Das heißt, in der Zeit von Abraham, um etwa 2030 vor Christus. Und da wird diese Stadt, oder dieses Städtchen, muss man sagen, Salem genannt. Was so viel bedeutet wie Frieden. Dieser Name Salem für Jerusalem kommt später in der Bibel auch noch vor, in Psalm 76, Vers 2 und natürlich auch im Hebräerbrief, Kapitel 7, 1 bis 2. Salem heißt Frieden, Jerusalem heißt Gründung des Friedens. Also Salem ist in dem Sinn die Kurzform von Jerusalem. Die Stadt wird aber auch genannt Jebus, weil die Jebusiter, ein kananitischer Stamm, eben hier ein Stadtkönigreich aufgebaut haben. Das wird erwähnt in Richter 19, zum Beispiel Verse 10 und 11. Später in der Bibel wird diese Stadt auch genannt Burg Zion, in 2. Samuel 5, Vers 7. Das heißt also, die ganze Stadt, die so befestigt und eingemauert war, wurde bezeichnet als Metzudat Zion, als Burg Zion. Nachdem David diese Burg Zion erobert hatte, nannte er sie Ir David, Davids Stadt, so in 2. Samuel 5, Vers 7. Jetzt wollen wir ganz kurz anschauen, wie sich Jerusalem im Lauf der Zeit, das heißt im Lauf der biblischen Zeit, entwickelt hat. Wir sehen 5 Ausdehnungsschritte. Also ursprünglich, dass Jerusalem von König Melchisedek, König von Salem, zur Zeit von Abraham, war dieses Städtchen auf dem Südabhang des Zionsberges. Nachdem David diese Stadt erobert hatte, baute er sie schon ein bisschen aus nach Norden. Er baute nämlich dann seinen Palast nördlich hin. Und sein Sohn Salomo baute die Stadt bis auf die Berghöhe hinauf. Und auf den Berggipfel baute er den Tempel, den salomonischen Tempel, den ersten Tempel. Da sehen wir nun eine Rekonstruktionszeichnung von Jerusalem unter Salomo mit dem ersten Tempel hier auf der Berghöhe. Das ist die Ausdehnung 2. Aber nach Salomo, in der Zeit der Könige, wuchs die Stadt nach Westen, wie man es hier sieht, und man begann also auch diesen Nachbarhügel, der, wie gesagt, in nachbiblischer Zeit Zion, ich sage Zion, Römisch 2, genannt wurde. Das ist dann die dritte Ausdehnungsphase. Hier auf dem Plan sehen wir das nochmals. Hier unten das ursprüngliche Jerusalem. Dann der Ausbau bis auf die Berghöhe. Und dann die Erweiterung in der Königszeit nach Westen. Später wurde die Stadt noch größer. Das heißt, nach der Zerstörung Jerusalems durch die Babylonier, als die Juden zurückkamen aus der Gefangenschaft und Nehemia schließlich die Stadt wieder aufbaute, da baute er sie wieder in der Größe von Salomo. Aber die Stadt wuchs dann schnell weiter, wurde dann wieder so groß wie in der Königszeit, ja. Also hier Südabhang mit dem Tempelberg, dann die Erweiterung nach Westen, aber dann eben auch hier, gerade an den Tempelplatz anschließend, das wurde alles auch überbaut. Das ist die Ausdehnung 4. Und nach der Kreuzigung Jesu wurde die Stadt nochmals mit einem dritten Mauerring erweitert, indem all die Quartiere da außerhalb der Stadtmauer von damals, die wurden dann durch eine weitere Mauer auch noch eingeschlossen in die Stadt. Man sieht also hier, im Jahr 32, als der Herr Jesus hier auf dem Golgatha-Felsen gestorben war, war das noch außerhalb der Stadt. Aber dann in den 40er Jahren wurde das eben auch in die Stadt hineingenommen. Das ist die Ausdehnung 5 von Jerusalem. Jetzt schauen wir Jerusalem nochmals heute an und sehen nochmals diese 5 Phasen. Hier unten Salem, Burg Zion, Davidsstadt, dann Erweiterung mit dem Tempelplatz, Phase 2, dann Erweiterung nach Westen, Phase 3, später Erweiterung im Westen, im Nordwesten, muss ich sagen. Und dann schließlich Phase 5, darüber hinaus noch eine Vergrößerung. Also Jerusalem im Jahr 70, als die Stadt zerstört wurde von den Römern, zusammen mit dem zweiten Tempel, das war also Jerusalem in der Ausdehnung von Phase 5. So, und jetzt gehen wir, nachdem wir wissen, wo die Stadt, Davids Stadt sich genau befindet, gehen wir zeitlich ganz an den Anfang. Salem im dritten Jahrtausend interessiert uns, im dritten Jahrtausend vor Christus. Abraham kam nach der Schlacht der Könige nach Jerusalem. In 1. Mose 14, Vers 17 lesen wir, und als er zurückgekehrt war, nachdem er Kedorlaomer und die Könige, die mit ihm gewesen, geschlagen hatte, zog der König von Sodom aus ihm entgegen, in das Tal Schawe. Das ist das Königstal. Und Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus, und er war Priester Gottes des Höchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde besitzt. Melchisedek war also ein kananitischer König, aber einer, der noch den wahren Gott kannte. Nach der Sintflut, nach dem Turmbau von Babel und der Sprachenverwirrung hat sich die Urmenschheit aufgesplittert. Und die meisten dieser Stämme, Urstämme, Urvölker haben sich von dem wahren Gott abgewandt. Auch die Kananiter, die dann eben westwärts gezogen sind und das spätere Land Israel und den späteren Libanon besiedelt haben, auch die sind von Gott abgefallen und haben Naturgötter begonnen zu verehren. Aber Melchisedek war noch einer, der verehrte den einzig wahren Gott. Und dieser König von Salem kommt also da ins Tal Schawe. Das ist dieses Tal, das Kidron-Tal. Gerade unterhalb der Davidstadt. Und da hat er Abraham gestärkt mit Brot und Wein und hat ihn gesegnet. Abraham hat ihm sogar den Zehnten von seiner Beute abgeliefert. Jetzt sehen wir hier das Tal Schawe, also das Kidron-Tal, entlang dem Bereich, wo die Davidstadt sich befindet. Die Davidstadt ist hier, ja. Und das Kidron-Tal hier wird in der Bibel in 1. Mose 14 genannt, das Tal Schawe, beziehungsweise das Königstal. Da haben sich Melchisedek und Abraham getroffen. Noch eine andere Sicht auf das Tal Schawe. Hier drüben, dieses arabische Dorf, ist das Dorf Siluan. Noch ein anderer Blick. Hier die Davidstadt, da das Tal Schawe. Jetzt gehen wir weiter in der Geschichte dieser Stadt. Ganz, ganz entscheidend ist das Jahr 1049 vor Christus. Damals eroberte David diese kananitische Jebusiterstadt. Und in der Folge wurde sie die Hauptstadt der Juden. Und deshalb kann man sagen, Jerusalem ist also schon lange die 3000-jährige Hauptstadt der Juden. Von 1049 vor Christus an. Wir lesen aus 2. Samuel 5, Vers 6. Nachdem David 7 Jahre in Hebron regiert hatte, da zog er eben gegen Jerusalem. Und der König zog mit seinen Männern nach Jerusalem gegen die Jebusiter, die Bewohner des Landes. Und sie sprachen zu David und sagten, du wirst nicht hier hereinkommen, sondern die Blinden und die Lahmen werden dich wegtreiben. Sie wollten damit sagen, David wird nicht hier hereinkommen. Also für sie war klar, das ist eine so gut geschützte Festung, diese Burg Zion, da kommt keiner rein, auch nicht König David. Wer sind wohl diese Blinden und die Lahmen, die David vertreiben sollten? Ja, wenn wir die Psalmen lesen, dann wissen wir, wer diese Blinden und Lahmen sind, von denen die Heilige Schrift sagt, dass David sie hasst. Im Psalm 115 werden diese Blinden und Lahmen beschrieben. Die Götzen der Heiden. Ihre Götzen sind Silber und Gold, ein Werk von Menschenhänden. Einen Mund haben sie und reden nicht. Augen haben sie und sehen nicht. Sie sind blind. Ohren haben sie und hören nicht. Eine Nase haben sie und riechen nicht. Sie haben Hände und tasten nicht. Füße und sie gehen nicht. Sie sind alle lahm, ja? Keinen Laut geben sie mit ihrer Kehle. Nun, die Kananiter vertrauten auf ihre Götterstatuen, die Baal, Asherah, Astoreth und so weiter darstellten. Und sie wollten sagen, also David, diese Götter, die du blind und lahm nennst, die werden dich vertreiben. Du wirst nicht diese Stadt erobern. Nun lesen wir aber in 2. Samuel 5, Vers 7. Aber David nahm die Burg Zion ein. Die Metzudat Zion ein. Das ist die Stadt Davids. Ihr David. Und David sprach an selbigem Tag, wer die Jebusiter schlägt und an den Schacht gelangt. Andere Übersetzungen haben an die Wasserleitung gelangt. Und die Lahmen und die Blinden schlägt, welche der Seele Davids verhasst sind. Daher spricht man, ein Blinder und ein Lahmer darf nicht ins Haus kommen. Nicht wahr? David hasste nicht die Behinderten. Und wir haben eine wunderbare Geschichte in 2. Samuel 9, wie dieser gelähmte Mephiboset von David so liebevoll aufgenommen wird, dass er alle Tage bis ans Lebensende eine Pension von ihm bekam. Er durfte am Königstisch essen. Und seine lahmen Beine waren dann unter dem Tisch. Die sah man gar nicht am Tisch. Ja, also David war nicht ein Hasser der Behinderten, aber ein Hasser der Götzen. Und darum steht hier, die Lahmen und die Blinden schlagen, welche der Seele Davids verhasst sind. Nun, David sagt also, wir erobern die Stadt. Aber ich brauche jetzt jemanden, der die Jebusiter schlägt und an den Schacht gelangt. Also er hatte genügend Geheimdienstinformationen, um zu wissen, wo die Schwachstelle der Stadt war. Und so sollte die Stadt erobert werden, über diese Schwachstelle. Ich lese dazu aus 1. Chroniker 11, in der Parallelstelle, Vers 4. Und David und ganz Israel zogen nach Jerusalem, das ist Jebus, eben genannt nach den Jebusitern. Und daselbst waren die Jebusiter die Bewohner des Landes. Und die Bewohner von Jebus sprachen zu David, du wirst nicht hier hereinkommen. Aber David nahm die Burg Zion ein. Das ist die Stadt Davids. Nun lesen wir dann weiter in 1. Chroniker 11, Vers 6. David aber hatte gesagt, wer die Jebusiter zuerst schlägt, soll Haupt und Oberster werden. Da stieg Joab, der Sohn der Zeruja, zuerst hinauf und er wurde zum Haupte. Und David wohnte in der Burg, darum nannte man sie Stadt Davids. Nun also, David sagt, wer die Jebusiter schlägt, an den Schacht oder an den Kanal gelangt. Und dann lesen wir davon, wie schließlich Joab eben dieses Angebot, General der israelischen Armee unter David zu werden, annimmt und er steigt hinauf. Und so kann er die Stadt erobern. Also beachten wir diese drei Dinge. Jebusiter schlagen, an den Schacht oder Kanal gelangen und dann hinaufsteigen. Nun schauen wir uns miteinander die Ausgrabungen, die Warren gemacht hatte, im 19. Jahrhundert an. Und zwar wollen wir den Warren-Schacht untersuchen. Er besteht aus einem Tunnel, einem vertikalen Schacht von 13 Metern Höhe, dann aus einem Wasserkanal und der Gihonquelle. Jetzt haben wir hier einen Schnitt durch die Davidstadt. Sehen wir diesen unterirdischen Gang da, den Warren entdeckt hat, und dann diesen vertikalen Schacht, 13 Meter hoch, und da unten sehen wir einen Wasserkanal. Hier befindet sich die Gihonquelle. Die gibt das Wasser ab, hier in diesen Wasserschacht. Das war diese fantastische kananitische Wasserversorgung. Sehr ausgeklügelt, ausgedacht, aber eben es war die Schwachstelle, die David überwinden konnte. Die Jebusiter wollten ja nicht ständig Wasser holen, da draußen in der Gihonquelle, denn das wäre ja in Kriegszeiten sehr gefährlich gewesen. Und so haben sie aus der Stadt her einen Kanal gegraben, durch den karstigen Felsen hindurch, dann diesen Schacht, und so konnten sie noch innerhalb der Stadtmauern, konnten sie Wasser schöpfen aus der Quelle, die ursprünglich außerhalb der Stadt war. Versteht man das? Also die Quelle ist da außerhalb der Stadt und brachte das Wasser in diesen unterirdischen Kanal hinein, aber die Jebusiter, die Kananiter konnten über diesen Tunnel, dann hier bei dem Schacht, bei dem vertikalen Schacht, konnten sie mit Krügen das Wasser heraufziehen. Jetzt gehen wir also da in den Tunnel rein, so wie die Jebusiter jeweils Wasser holten innerhalb der Stadt. Wir gehen weiter, das ist immer noch in diesem Tunnel drin, durch den Felsen hindurch, der stammt also aus dem 2. Jahrtausend vor Christus, das ist kananitisches Werk. Und jetzt sind wir bereits an dieser Stelle, wo jetzt der vertikale Schacht kommt, 13 Meter hoch. Da konnten die Kananiter innerhalb der Stadt das Wasser von der Quelle schöpfen, das Wasser der Quelle, das eigentlich außerhalb der Stadt sprudelte. Hier schauen wir jetzt direkt in diesen Schacht hinein. Also, Joab musste in die Gihonquelle eindringen, in den Wasserschacht, und dann musste er Climbing machen, ja? Da, diesen Schacht hinauf, das konnte er natürlich nachts machen, mit einer Leiter reinstellen, Schacht hoch und schon war er innerhalb der Stadt. Und ohne die Mauern zu zerstören, konnte die Stadt erobert werden. Jetzt schauen wir nach unten diesen Wasserkanal an, der das Wasser eben hier zum vertikalen Schacht führte, auch unterirdisch. Und hier sehen wir die Gihonquelle. Jetzt kommen wir von außerhalb der Stadt, gehen diese paar Treppen hinunter und unterhalb der untersten Treppe hier befindet sich die Quelle. Die sprudelt da das Wasser heraus. Da musste Joab eindringen, und wenn es da Wächter gab, eine Wache gab, der Jebusiter, die musste er schlagen, dann musste er an den Schacht gelangen und hinaufsteigen. Jetzt wollen wir die Gihonquelle noch etwas genauer anschauen. Die wird ja einige Mal in der Bibel erwähnt, zum Beispiel in 1. Könige 1, 33 und 38, 45. Bei dieser Quelle wurde später Salomo zum König gesalbt. Dann wird die Quelle auch erwähnt in 2. Chronik 32, 30, 33, 14. Es war die wichtigste Wasserversorgung des alten Jerusalems. Es ist nämlich eine ganzjährige Quelle, die auch im Sommer sprudelt. Und zwar 40.000 bis 100.000 Liter pro Tag. Gihon, hebräisch ausgesprochen Gichon, bedeutet die hervorbrechende, ich will sagen die hervorbrechende Quelle. Also, weil sie eben auch eine Stärke, eine Intensität an den Tag legt. Hier haben wir noch ein Bild von der untersten Treppe. Da, unterhalb dieser Treppe, entspringt die Gihonquelle. Sieht man hier sehr schön. Hier die Gihonquelle, wie sie im 19. Jahrhundert ausgesehen hatte. Und nochmals ein Bild von heute. Da unten befindet sich die Gihonquelle. Das war der Schwachpunkt der Stadt, den David ausnützte. Und so wurde dann eben sein Neffe Joab General der israelischen Armee. Und David nahm Wohnsitz in der Burg Zion. Jetzt muss ich aber noch etwas anderes erklären. Da unten gibt es noch einen zweiten Gang. Schauen wir mal, wenn wir da die Treppe runtergehen zur Gihonquelle, die dann das Wasser eben bringt zu dem Schacht, dem vertikalen Schacht. Aber gehen wir vorher da nach links, da kommen wir nochmals in einen langen Kanal, 300 Meter langen unterirdischen Kanal hinein. Das ist der Siloa-Kanal. Der stammt auch aus der kananitischen Zeit, wird datiert auf etwa 1800 vor Christus. also nach Melchisedek, aber lange, lange vor David. Und dieser Kanal wurde gebaut zur Bewässerung der Gärten im Kidrontal. Durch diesen Kanal kann man heute übrigens auch gehen, das ist alles jetzt freigelegt. Sieht man, dieser Kanal ist heute trocken, kann man also trockenen Fußes durch den Kanal gehen. Durch den anderen Kanal, da muss man eben durchs Wasser gehen. Also diejenigen, die es nicht so mögen, durchs Wasser, die gehen eben durch den kananitischen Siloa-Kanal hindurch. Ja, man darf nicht Platzangst haben, aber sonst ist das kein Problem. Jetzt sieht man hier auf dem Bild, wie dieser Kanal verläuft. Der verläuft also hier von der Quelle, von der Gihon-Quelle hier, unterirdisch, parallel zur Stadtmauer, der Davidstadt. Und jetzt sieht man, an zahlreichen Stellen hat dieser Kanal Ausgänge, wo das Wasser aus ihm ausfließt. Und darunter fließt ins Kidrontal, um all diese Gärten hier unten zu bewässern. Sieht man das? Schön, ja? Und dieser Kanal wird an verschiedenen Stellen in der Bibel erwähnt, aber oft hat man das einfach überlesen und man konnte sich darunter nichts Konkretes vorstellen. Zum Beispiel in Jesaja 8 steht, Vers 5, und der Herr fuhr fort, weiter zu mir zu reden, zu Jesaja, und sprach, darum, dass dieses Volk die Wasser von Siloa verachtet, die still fließen. Das war also nicht ein wild fließender Strom, dieser Siloa-Kanal, das war ein ruhiges Wässerchen. Und man war nicht so beeindruckt von diesem Wasser. Aber Gott sagt zu Jesaja, das Volk verachtet diese stillfließenden Wasser von Siloa, aber jetzt werde ich über sie einen Strom bringen, einen schrecklichen, verwüsten Strom. Das ist die Armee der Assyrer. Das war eben diese Zeit, als Gott die 10 Stämme vernichtete durch die Assyrer. Und das ließ er durch Jesaja ankündigen. Sie werden kommen wie ein Strom, der alles überströmt und zerstört. Und zwar eben, weil man diese still fließenden Wasser von Siloa verachtet. Wie man mal kennenlernen, was es heißt, mit einem Strom etwas zu tun zu haben. Siloa, hebräisch Siloach, bedeutet der Gesandte. Weil eben das Wasser über diesen Kanal aus der Quelle geschickt wird. In Jesaja 7, Vers 3 sehen wir, wie Jesaja zu dem gottlosen König Ahas gehen musste. Und da lesen wir Folgendes. Und der Herr sprach zu Jesaja, geh doch hinaus dem Ahas entgegen, du und dein Sohn Shear-Jashub. Jesaja hatte 2 Söhne, Shear-Jashub. Und in Kapitel 8 findet man noch den 2. Sohn, der hieß Maher-Shalal-Hasbaz. Das ist nur so ein Tipp für Leute, die bald ein Kind bekommen und nicht wissen, was man für einen Namen geben soll. Ja, also du und dein Sohn Shear-Jashub an das Ende des Wasserkanals, des oberen Teiches, nach der Straße des Walkerfeldes hin und sprich zu ihm, hüte dich und halte dich ruhig, fürchte dich nicht und dein Herz verzage nicht. Also, am Ende des Wasserkanals, ganz da unten, musste Jesaja dem König Ahas begegnen. Da draußen. Jetzt kann man also ganz genau lokalisieren, wo diese Begegnung war. Der obere Teich, das ist eben ein Teich, gerade ganz nahe von der Gihon-Quelle, von dem wird noch die Rede sein. Den hat man nämlich relativ kürzlich entdeckt und begonnen auszugraben. Also der obere Teich ist da. Der Wasserkanal des oberen Teiches, das ist eben dieser Siloa-Kanal, der hinunterführt. Aber ganz da unten beim Walkerfeld, da musste er ihm begegnen. Und er sollte diesem gottlosen König von Jerusalem Mut machen, weil er eben immerhin ein Sohn von David war. Und dieser König tut dann so fromm und sagt, nein, ich möchte da nicht ein Wunderzeichen von Gott fordern, das wäre ja Gott versuchen, obwohl der Prophet ihm gesagt hat, du darfst ein Zeichen fordern, um zu zeigen, dass der Herr wirklich zu seinem Wort steht. Nein, das will ich nicht. Und dann sagt Jesaja, das heißt der Herr durch ihn, weil er dieses Zeichen nicht wollte, wird Gott eben von sich aus ein Zeichen geben für Israel. Eine Jungfrau wird schwanger werden und wird einen Sohn gebären und man wird seinen Namen nennen Immanuel. Eine Prophetie auf den Messias. Ein Wunder für Israel, ein Zeichen für Israel. Eine Jungfrau wird ein Kind gebären und sein Name Immanuel, Gott mit uns. Also diese wichtige Prophetie aus Jesaja 7, Vers 14 wurde hier unten gegeben am Ende des Siloah-Wasserkanals. Noch eine Stelle, Jesaja 36, das ist die Zeit von Hiskia, als der König von Assyrien bereits Jerusalem zerstören wollte. Aber weil Hiskia zu dem Herrn aus tiefem Glauben heraus gefleht hat, wurde ja Jerusalem schließlich verschont. Und die Assyrer sind unverrichteter Dinge wieder nach Hause gegangen. Und es gibt eine Inschrift, das berühmte Prisma von Sanherib. Darauf steht, ich habe Hiskia in Jerusalem eingeschlossen wie einen Vogel im Käfig. Ja, weil er kam hierher, hat die Stadt belagert, aber was fehlt im Text ist, und ich habe dann die Stadt zerstört. Er sagt nur, ich habe ihn eingeschlossen wie einen Vogel. Wie einen Vogel. Aber eben, er musste dann unverrichteter Dinge abziehen, er konnte die Stadt gar nicht erobern. Und nun lese ich in Jesaja 36, 2, und der König von Assyrien sandte von Lachis, das war eine andere befestigte Stadt in Israel, die er bereits belagerte, den Rabschake, das ist der Obermundschenk, einer der obersten Minister, zum König Hiskia mit einem großen Heer nach Jerusalem und er hielt an dem Wasserkanal des oberen Teiches, an der Straße des Walkerfeldes. Also wieder da unten, da stand er und spottete über den Gott Israels und sagte, dieser Gott wird euch nichts helfen können. Wir haben alle vielen anderen Nationen bereits besiegt, jetzt kommt ihr auch dran. Es nützt überhaupt nichts, wenn man auf den Gott vertraut, auf den Hiskia vertraut. Aber Gott hat eben Hiskia und die Stadt Jerusalem dann tatsächlich gerettet. Aber eben sieht man, so konkret wird das beschrieben, dass man das genau lokalisieren kann. Und wichtig ist, wir werden gleich noch sehen, dieser Wasserkanal wurde von Hiskia, noch bevor die Assyrer kamen, verstopft. Da floss kein Wasser mehr. Er hat alle Möglichkeiten, wo die Assyrer hätten Wasser kriegen können, hat er beseitigt. Nun meinten die Assyrer, gut, wir haben kein Wasser, aber die haben da drin auch kein Wasser. Und sehr primitiv spricht dieser Rabschake, er sagt, ihr werdet euren Kot essen und euren Urin trinken. Aber Hiskia hat seinen Leuten gesagt, ihr sollt mit diesem Mann nicht reden. Und die schwiegen einfach so auf der Stadtmauer oben. Und die wussten genau, Hiskia hat schon längst vorgesorgt mit Gottes Hilfe, dass wir Wasser in der Stadt haben. Aber jetzt greife ich schon ein bisschen vor. Nur, aber der Punkt ist eben wichtig zu wissen, dass dieser Rabschake, der Obermundschenk von Assyrien, hier unten bei dem alten Wasserkanal stand, wo kein Wasser mehr floss, und er spottet, dass die auch nicht in der Stadt Wasser haben, aber da hat er sich schwer getäuscht. Die mussten nicht Urin trinken. Erst in allerjüngster Zeit hat man diesen oberen Teich ganz nahe bei der Gihon-Quelle begonnen auszugraben, der genau in der Bibel erwähnt wird, aber bis vor kurzer Zeit konnte man das nicht nachweisen. Jetzt ist er da. Stimmt genau. Bei der Quelle, wo dieser Wasserkanal losgeht, kommt er vorbei an diesem oberen Teich der Stadt. Ist nur teilweise ausgegraben, weil er sich eben unter einem Gebäude befindet, das man sonst abbrechen müsste. Das ist immer das Gleiche in der Archäologie. Entweder muss man die Leute wegschicken und die Häuser abbrechen, oder man macht nichts. Es wurden auch zwei Türme, ganz massive Türme aus kananitischer Zeit, jetzt ausgegraben, neu. Der eine Turm schützte den Teich und der andere Turm, ganz nahe dabei, schützte die Gihon-Quelle. Die stammen aus etwa 1800 vor Christus, diese Türme. Das, was Sie hier sehen, das ist der Teichturm vom oberen Teich. Und hier findet man den neu ausgegrabenen Zugang zum oberen Teich. Ja, jetzt haben wir also bereits gesehen, wie David eben die Burg Zion erobert hatte. Und ich komme nochmals darauf zurück, in 1. Chroniker 11, Vers 5, am Schluss steht, aber David nahm die Burg Zion ein, das ist die Stadt Davids. Und 2. Samuel 5, Vers 9 sagt, und David wohnte in der Burg Zion, und er nannte sie Stadt Davids, ihr David. Und David baute ringsum, von dem Millo an einwärts. Und David wurde immerfort größer und der Herr, der Gott der Heerscharen, war mit ihm. Also David nimmt jetzt in diesem alten Städtchen Wohnsitz in der Burg Zion. Das Ganze ist die Burg Zion, ja. Und bessert die Stadt aus, verstärkt sie also. Und zwar vom Millo an, das ist dieser, der Millo befindet sich, wie wir gleich sehen werden, hier oben. Von da an hat er alles befestigt, ringsum. Ja, in der Parallelstelle 1. Chroniker 11, Vers 8 heißt es, und er baute die Stadt ringsum von dem Millo an rund umher. Millo, das ist auch wieder so ein Wort, das man immer wieder in der Bibel gelesen hat vielleicht und sich gefragt hat, was ist das eigentlich? Und es wird ja, dieses Wort wird mehrmals erwähnt, eben in 2. Samuel 5, 9, dann 1. Könige 9, 15, 24, 11, Vers 27, 2. Könige 12, Vers 20, 1. Chroniker 11, Vers 8, 32, Vers 5. Millo heißt an sich nichts anderes als Auffüllung. Aber was ist das für eine Auffüllung? Nun, auch die hat man entdeckt und werden wir jetzt gleich anschauen. Jetzt sehen wir nämlich Folgendes. Zuerst, David wohnt also in der Burg Zion. Und jetzt, 2. Samuel 5, Vers 10, lesen wir, und David wurde immerfort größer, und der Herr, der Gott der Heerscharen, war mit ihm. Und Hiram, der König von Tyrus, sandte Boten zu David und Zedernholz und Zimmerleute und Mauerleute. Und sie bauten David ein Haus. Jetzt lässt sich David einen Palast bauen in Jerusalem. Weil das die auserwählte Stadt ist, wo Gott seinen Namen wohnen lassen will. Und wo sollte er seinen Palast bauen? Ja, in der Stadt gibt es ja keinen Platz, ja? In der Burg Zion. Und darum musste sie eben da oben anfügen. An der Stelle, wo dann sein Sohn Salomo später die Stadt sowieso für den Tempel bis nach oben ausbauen sollte. Also musste der Palast hier angebaut werden. Aber sieht man das hier im Bild? Gerade an dieser Stelle wird der Bergrücken von Zion ganz, ganz extrem schmal. Da gibt es ja fast keinen Platz, oder? Hier unten wäre es viel, oder da in diesem Mittelbereich wäre es am breitesten. Aber da oben ist es ganz schmal. Und so hat man eine Lösung gefunden, um 200 Quadratmeter mehr zu gewinnen für den Palast. Und zwar durch den Millo. Man hat also hier eine riesige, gewaltige Steinaufschüttung hingemacht, wo wir Überreste heute noch sehen können in der Davidstadt. Das ist der Millo. Natürlich nicht mehr vollständig, der war noch größer. Aber auf diese Weise konnte die Bodenfläche dort vergrößert werden, noch 200 Quadratmeter plus zum Palast, ja? Hier sehen wir andere Ansichten von dieser Steinaufschüttung, der Millo. Und das gab die Ausgangslage, um den Palast Davids zu suchen. Niemand wusste, wo ist der Palast von David. Aber die Bibel gibt die Hinweise. Und als Archäolog muss man sich genau an die Bibel halten. Und dann funktioniert's. Das hat auch Elad Matzar, eine Archäologin in Israel, es ist übrigens die Enkelin von dem berühmten Matzar, der schon am Tempelberg große Arbeiten gemacht hatte in der Vergangenheit. Elad Matzar hat 2. Samuel 5 gelesen, und zwar ganz genau, Vers 17. Und als die Philister hörten, dass man David zum König über Israel gesalbt hatte, da zogen alle Philister herauf, um David zu suchen. Und David hörte es und zog in die Burg hinab. Und die Philister kamen und breiteten sich aus im Tale Rephaim. Jetzt haben wir gesehen, David hat jetzt einen Palast hier oben. Aber dieser Palast ist natürlich militärisch nicht geschützt, weil er ja oben zu der Stadtmauer hinzugefügt, gegen die Stadtmauer gebaut wurde, hinzugefügt wurde. Und als die Gefahr mit den Philistern kam, da heißt es im Bibeltext, da, als David es hörte, zog er in die Burg hinab. Da ging er also wieder in die Davidstadt hinein, weil es da oben zu gefährlich war. Und das hat Frau Mazar die Idee gegeben, also ich muss dort oben beim Milo noch etwas nach Norden muss ich graben. Aber schon frühere Archäologen haben gesagt, ja, nein, da ist nichts mehr zu finden. Und wir haben schon Grabungen gemacht bis auf den Grundfelsen, es bringt nichts. Und dann hat sie gesagt, aber es steht in der Bibel so. Und ich muss eben dort ein bisschen hinaufgehen, dann finde ich den Palast. Und man hat sie ein bisschen freundlich belächelt. Sieht man hier, dieses ganze Gerüst, das man da hier aufgebaut hat, da, dass man hier eben all diese Ausgrabungsarbeiten jetzt in allerjüngster Vergangenheit machen konnte. Auf der Suche nach dem Palast. Und so hat also Elad Mazar, wie man hier auf den Bildern sieht, runtergegraben, systematisch bis auf den natürlichen Grundfelsen. Und es ist natürlich so, wie immer, es kamen Bauüberreste aus verschiedenen Perioden ans Licht. Sogar bis in die Periode der Zeit Jesu. Jetzt muss man mal gut so anschauen, wie so die Bausteine aussehen in der Größe. Was so üblich ist, da in Jerusalem, an Bausteinen. Ja, sieht man das? Das ist wichtig, um den Vergleich zu machen. Und schließlich fand sie Grundmauern mit solchen Steinen. Und da war ihr klar, jetzt haben wir kein gewöhnliches Haus mehr gefunden, sondern direkt da auf dem Grundfelsen, das sind Palaststeine. Die sind so groß und so deutlich anders als alles, was man hier sonst gefunden hat. Gewaltige Mauersteine, viel größer als normal, das sind die Überreste von Davids Palast. Und genau an der richtigen Stelle, nach der Bibel, mit Hilfe der Bibel, gefunden. Ja, also da hat David seinen Thron gehabt und er hat die Verheißung bekommen, dass einmal der Messias von ihm abstammen werde und er wird auf dem Thron seines Vaters David sitzen. Und so steht das auch in Lukas 1. Das hat Gabriel Maria angekündigt, dass das heilige Kind, das geboren wird, wird Sohn Gottes genannt werden und Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Jetzt gehen wir zu einer weiteren Entdeckung, zum Hiskia-Tunnel. Der wurde an sich schon entdeckt in der Mitte des 19. Jahrhunderts von Mr. Robinson, ein englischer Gelehrter. Hiskia, König Hiskia, war ein treuer Mann. Unter ihm kam es zu einer Reformation, zu einer Erweckung, zu einer Erneuerung unter dem jüdischen Volk. Seine Geschichte wird dreimal erzählt in der Bibel. 2. Könige 18 bis 20, 2. Chroniker 29 bis 32, Jesaja 36 bis 39. Und nach biblischer Chronologie herrschte er 727 bis 698 vor Christus. Die Bibel enthält ja ein durchgehendes chronologisches System von Anfang an. Und wenn man das konsequent durchhält, kann man all diese Herrschaftszeiten berechnen. So kommt man auf diese Zeit, also um 700 vor Christus. Die Zeit von Jesaja. Jetzt sehen wir hier wieder einen Schnitt durch die Davidstadt. Aber jetzt sehen wir von der Gihonquelle her einen ganz besonders langen Kanal, der so schlangenförmig durch den Felsen hindurchführt. Und hier endet er ganz unten in der Davidstadt in einem riesigen Teich. Das ist der Teich Siloam. Das ist das Werk von König Hiskia. Wie gesagt, er hat eine Konfrontation mit den Assyrern. Warum? Als gläubiger König hat er sich gesagt, das ist doch nicht richtig, dass wir als Volk Gottes den Assyrern, diesem götzendienerischen Reich, müssen wir jährlich Steuerabgaben geben. Das mache ich nicht mit. Weiter so. Wir sind Gottes Volk, ich bezahle nicht mehr. Aber da wusste er, das wird Krieg geben. Und darum musste er Jerusalem vorher sichern und auch die Wasserversorgung sichern. Und so hat er diesen Kanal gebaut, damit man das Wasser gerade direkt in die Stadt, in einen riesigen Teich hineinbekommt. Und da kann das ganze Volk auch in Kriegszeiten hier ohne Probleme gleichzeitig in Mengen Wasser schöpfen. Ich lese aus 2. Chroniker 32. Hiskia oder Jehiskia ist das Gleiche. Und da steht, und als Jehiskia sah, dass Sanherib, der König von Assyrien, gekommen und dass sein Angesicht zum Streit gegen Jerusalem gerichtet war, da beriet er sich mit seinen Obersten und seinen Helden, die Wasser der Quellen zu verstopfen, welche außerhalb der Stadt waren. Und sie halfen ihm. Und es versammelte sich viel Volks, und sie verstopften alle Quellen und den Bach, der mitten durch das Land fließt, indem sie sprachen, warum sollten die Könige von Assyrien kommen und viel Wasser finden? Also es gab natürlich außer der Gihon-Quelle schon noch weitere Quellen, nur waren die nicht so wichtig. Die sollten alle verstopft werden. Und weiter sollte auch noch der Bach, der mitten durchs Land fließt, verstopft werden. Das ist das Kidron-Tal, ja? Das ist ein Wadi, das eben Wasser führt. Kidron heißt übrigens schwarz. Also man könnte das Kidron-Tal übersetzen mit Schwarztal und den Bach Kidron mit Schwarzbach oder Schwarzenbach, ja? Das war jetzt keine politische Anspielung. Also hier, der Schwarzbach, der sollte eben auch so verstopft werden, dass wenn er da runterfließt und dann eben an der Davidstadt vorbei, weiter unten, dass das keine Möglichkeit ist für die Assyrer, sich mit Wasser zu versorgen. Sehr weise hat er also militärisch gedacht. Und weiter lesen wir in 2. Chroniker 32, Vers 5. Und er fasste Mut und baute die ganze Mauer, wo sie eingerissen war, und führte sie auf bis an die Türme und die andere Mauer außerhalb und befestigte das Millo der Stadt Davids. Und er verfertigte Waffen in Menge und Schilde. Sehen wir hier, jetzt befestigt er überhaupt die Stadt. Aber die Stadt ist hier schon viel größer als nur die Davidsstadt. Ja, in der Königszeit ist ja die Stadt nach Westen gewachsen. Und deshalb befestigt er den Millo, also die Aufschüttung der Stadt Davids. Und er befestigt überhaupt die ganze Mauer, führte sie auf eine sehr hohe, auf eine sehr eindrückliche Höhe hinauf, bis an die Türme. Und die andere Mauer außerhalb, also auch die große Mauer außerhalb der Stadt Davids, die Erweiterung umfasste, die hat er eben auch aufgebaut. Und die hat man gefunden. Und zwar nach dem Sechstagekrieg. Es war ja so, dass die Jordanier von 1948 an, da hatten sie ja das ganze jüdische Quartier verwüstet, alle Juden dort abgeschlachtet oder vertrieben. Und sie hatten aus den Synagogen Kotstätten gemacht, also ganz, ganz schrecklich. Und jetzt kamen 1967 die Israelis zurück in die Altstadt von Jerusalem, in das jüdische Quartier, es war völlig verwüstet. Und da hat man sich gesagt, aber bevor wir das jetzt alles wieder schön aufbauen, da machen wir archäologische Ausgrabungen. Und so wurde das systematisch dort ausgegraben. Und später haben wir dann darüber eben das neue jüdische Quartier aufgebaut, aber eben so, dass man zum Teil unter den Häusern Museen einrichtete, damit man die Ausgrabungen eben sehen konnte. Und hier haben wir die Stelle, wo sie die breite Mauer von Hiskia gefunden haben. Und das hat man hier auch offen gelassen, nicht wahr? Da rundherum ist das jüdische Quartier und da hat man ein Freilichtmuseum mit der Mauer von Hiskia. Die breite Mauer im jüdischen Quartier. Aber sieht man, wie die aussieht? Nicht gerade besonders ordentlich, ja? Die Steine sind alle nur so hingeschmissen. Normalerweise baut man so keine Mauer, oder? nur so hingeschmissen. Das musste alles in höchster Eile gemacht werden zur Zeit von Hiskia, weil die Assyrier am Kommen waren. Und in Jesaja 22, Vers 9 steht ja noch weiteres über diese Mauer, aber davon nach der Pause mehr. Vor der Pause haben wir uns noch beschäftigt mit der Mauerbefestigung durch Hiskia. Er hat aus Glauben gehandelt, aber nicht das ganze Volk. Und deshalb finden wir eine interessante Kritik in Jesaja 22, Vers 9. Der Prophet sagt im Namen Gottes: Und ihr seht die Risse der Stadt Davids, dass ihr viele sind. Und ihr sammelt die Wasser des unteren Teiches. Und ihr zählt die Häuser von Jerusalem und brecht die Häuser ab, um die Mauer zu befestigen. Und ihr macht einen Behälter zwischen den beiden Mauern für die Wasser des alten Teiches. Aber ihr blicket nicht auf den, der es getan, und seht den nicht an, der von fern her es gebildet hat. Also der Prophet zeigt dem Volk, Gott zeigt dem Volk: Ihr vertraut auf eure Mauerbefestigungen, anstatt dass ihr auf mich blickt, so wie Hiskia das getan hatte. Er hatte mit ganzem Herzen auf den Herrn vertraut. Aber man vertraute auf diese Mauern, die man jetzt befestigt, anstatt wirklich auf den Herrn. Man kann eine gute Anwendung machen: Worauf vertrauen wir? Auf die Versicherungen? Oder vertrauen wir auf alle möglichen Behelfe im Leben? Oder schauen wir wirklich auf den Herrn? Ich habe damit nicht gesagt, Versicherungen seien etwas Falsches, aber es geht darum, worauf setzen wir unser Vertrauen? Auf wen schauen wir? Und das wird hier auch gezeigt. Es war ja nicht falsch, dass sie die Mauern befestigten, aber es war falsch, dass sie ihr Vertrauen auf die Mauern anstatt auf den Herrn, der sie bewahren kann, setzten. Nun, hier wird gesagt: Ihr zählt die Häuser von Jerusalem und brecht die Häuser ab, um die Mauer zu befestigen. Das heißt, man hat also genau festgelegt, diese Häuser, die müssen abgebrochen werden, damit wir sofort das Baumaterial haben, um eine mächtige Mauer aufzuziehen. Und die hat man hier gefunden. Das sind die Bruchsteine der abgerissenen Häuser zur Zeit von Hiskia, die man dann einfach so schnell hingeschmissen hat, um diese breite Mauer zu bauen. Hier ein anderer Blick auf diese breite Mauer. Im Englischen hat sich der Ausdruck etabliert: The Broad Wall. Also wenn Sie nach Jerusalem gehen und fragen, wo ist die Broad Wall, dann sagen die Leute: Ah, dann müssen Sie dort und dort hingehen. Da findet man sie. Und hier wird noch gezeigt, wie hoch die Mauer wohl etwa gewesen war. Also das sind die Überreste heute noch, aber wohl bis auf diese Höhe. Jetzt schauen wir uns den Hiskia-Tunnel an. Das ist eine ganz fantastische Leistung, wo man bis in die moderne Zeit darüber gestaunt hat, wie hat man das vor 2700 Jahren hingekriegt, was die da gemacht haben. Mit diesem Wasserkanal, der dann das Wasser von der Gihon-Quelle eben in den unteren Teich, in den Siloa-Teich, da ganz am Ende der Davidstadt hineingeführt hatte. Jetzt wissen wir, der obere Teich, das war also dieser da, bei der Gihon-Quelle, der durch einen zweiten Turm befestigt war. Ein Turm war für die Quelle, ein Turm für den Teich. Aber das ist nun eben der untere Teich. Und der Siloa-Kanal, der die Gärten im Kidrontal bewässert, der ging eben am oberen Teich vorbei. Ich weiß, es ist ein bisschen schwierig und darum muss ich gewisse Dinge nochmals sagen oder vielleicht anders sagen, damit man das dann auch besser versteht. 2. Chroniker 32, Vers 30: Und er, Jehiskia, verstopfte den oberen Ausfluss der Wasser des Gihon und leitete sie unter dem Boden westwärts nach der Stadt Davids. Und Jehiskia hatte Gelingen in all seinem Tun. Jetzt sehen wir den oberen Ausfluss, das ist der Siloa-Kanal. Den hat er verstopft, Der Kanal mit dem oberen Teich, ja, und der die Gärten im Kidrontal bewässerte, den hat er verstopft, damit die Assyrer keine Möglichkeit haben, Wasser zu kriegen. Und den konnte er nicht benutzen, den konnte er nicht mehr gebrauchen. Das war gefährlich. Dann hätten die Assyrer auch Wasser haben können. Er baut einen anderen Kanal, der direkt hineingeht. Und sehen wir, hier ist Osten und hier ist Westen. Genau wie die Bibel das beschreibt, geht dieser Kanal westwärts. Unter dem Boden westwärts. Und zwar durch das Gebirge. Ja? Das ist alles Kalkstein. In 2. Könige 20 wird das Lebenswerk von Hiskia kurz zusammengefasst. Und das Übrige der Geschichte Hiskias und alle seine Macht und wie er den Teich, das ist der Siloa-Teich, und die Wasserleitung gemacht und das Wasser in die Stadt geleitet hat, ist das nicht geschrieben in dem Buch der Chroniker der Könige von Juda. Da wird verwiesen übrigens auf ein außerbiblisches Buch, das als Geschichtsbuch eben diese Dinge schon verzeichnet hatte. Das Buch der Chroniker der Könige von Juda. Nein, Verzeihung, da ist jetzt das biblische Buch gemeint, von Juda. Es gibt eine Chronik der Könige von Israel. Ja, also hier wird einfach auf die Parallelstelle verwiesen, die wir jetzt gerade gesehen haben. Das heißt, oder auf eine parallele Quelle, von der dann auch die Chroniker ihre Informationen nehmen konnte. Teich, Wasserleitung in die Stadt geleitet. Aber das wird hier als gewaltiges Lebenswerk von Hiskia hingestellt. Man hat sich immer gefragt, wie haben die das geschafft? Weil wir wissen, dass sie mit zwei Teams von zwei Seiten gleichzeitig gearbeitet haben. Die einen haben also am Anfang begonnen zu graben bei der Gihon-Quelle, hier, und die anderen haben beim neuen Teich begonnen zu graben. Und die haben sich dann in der Mitte getroffen. Wie haben die es geschafft ohne Laser? Und überhaupt, der Kanal ist 533 Meter lang. Alles durch den Felsen geschlagen. Nun, man hat sich bis noch in jüngster Vergangenheit haben gesagt, ja, wahrscheinlich haben die so bereits bestehende natürliche Aushöhlungen benutzt, weil das ganze Gebiet ist ja karstig, eben Kalk, das durch Wasser gut ausgewaschen werden kann. Karstig und auch, dass der Kanal so schlangenlinienförmig verläuft und nicht direkt. Man hätte dadurch also etwa einen Drittel der Länge sparen können. Also diese Schlangenlinie weist darauf hin, dass die eben bestehende Löcher ausgenutzt haben. Falsch zeigt die neueste Untersuchung von Arye Shimron und Amos Frumkin. Und zwar haben die geologisch das ganze Gebiet durchforscht und all die natürlichen Risse in der geologischen Schicht untersucht. Und das hat Folgendes ergeben, wie man hier auf dem Bild sieht. Jeder Strich ist so ein Riss. Sieht man, die Risse sind normalerweise immer quer zum Tunnelverlauf und nicht parallel. Oder? Parallele Risse, die hätte man ausnutzen können für den Tunnel. Aber die sind genau gegen die Natur. Die haben also nicht bestehende Risse benutzt, sondern es war wirklich reine Gräberarbeit so durch den Felsen hindurch. Aber was auffällt ist, das ist der Bereich, wo sie sich getroffen haben. Und merkt man, dass da plötzlich im letzten Moment werden da nochmals Biegungen gemacht, um sich schließlich zu treffen. Woher kommt das? Also die haben gemerkt, wir sind zu weit weg und dann haben sie sich gegenseitig angenähert, bis sie sich getroffen haben. Aber wie haben die es gemacht? Ich meine, da hat man etwa 30 Meter Fels über dem Kopf. Und auch das hat man jetzt herausgefunden und hat auch nachgespielt. Das macht man mit Hämmern. Also man hämmert oben auf dem Felsen, auf dem Boden und hört, ob man da unten etwas hört. Und man schlägt da unten und man schaut, ob man da oben etwas hört. Und tatsächlich funktioniert die Kommunikation. Die haben also mit akustischen Signalen haben die versucht zu kommunizieren zwischen unten im Tunnel und oben auf dem Felsen. Und so hat man ihnen wieder Anweisungen geben können, nein, ihr seid zu weit weg. Die akustischen Signale bei den anderen sind dort, also ihr müsst nochmals drehen. Ach so, wir drehen nochmals. Und, ja, jetzt sind wir schon näher, jetzt können wir uns so annähern. Und die haben es geschafft. Es ist fantastisch. Aber es ist ein Werk, das Hiskia aus seinem Glauben heraus gemacht hat, aber man hat alle Technik, die zur Verfügung war, hat man eben eingesetzt. So, jetzt gehen wir durch den Hiskia-Tunnel. Alle, die eben nicht nass werden wollten, die sind jetzt bereits durch den Siloah gegangen, ja? Jetzt gehen wir aber ins Wasser rein. So, Treppe runter. Ist natürlich alles pechschwarz. Also man muss Stirnlampe mitnehmen und so weiter. Und jetzt da bei der Quelle gehen wir ins Wasser hinein. Jetzt sind wir schon da, ein bisschen im Wasser. Heute ist es nicht mehr so tief. Etwa bis knietief geht es. Aber ich war noch zu früheren Zeiten drin, da konnte man schwimmen. Ja? Oder kam es wirklich bis zum Hals. Und darüber hinaus. Echt toll. Also da muss man hindurchgehen. So, ein paar Impressionen auf diesem Weg von 533 Meter durch den Felsen. Also da sollte man schon nicht Platzangst haben. Der Kanal von der Gionquelle führt das Wasser im Hiskia-Tunnel direkt in die Stadt hinein. Entdeckt wurde dieser Kanal 1839 von, wie ich das schon erwähnt habe, Robinson. Der übrigens beim Tempel oben auch seinen Namen gegeben hat für den Robinson-Bogen. Das ist der gleiche Gelehrte. Er verläuft S-förmig, dieser Kanal, 533 Meter Länge hat er, durch den karstigen Felsen hindurch. Die Höhe variiert zwischen 1,5 bis 5 Meter. Also wenn man da durchgeht, muss man dann immer wieder mal rufen, Köpfe einziehen, derjenige, der vorne führt, ja. Und es geschieht leider immer wieder, dass mal einer sich den Kopf anschlägt, ja. Aber das gehört irgendwie dazu. Die Breite variiert zwischen 55 bis 65 Zentimeter. Und die Höhe des Felsens über dem Kopf kann also bis ca. 45 Meter gehen. Insgesamt hat der Kanal ein Gefälle von ca. 2 Metern. Auch das ist ja fantastisch, oder? So ein so schwaches Gefälle auf diese Länge, wie die das alles schön hingekriegt haben. Hier sieht man unseren Trupp von der jüngsten Reise, die wir durchgehen. Sieht man da übrigens auch, wie es da oben tropft und so Tropfstein gibt, ja. Das ist also nicht Millionen von Jahren alt. Der Kanal ist nur 2700 Jahre alt. Aber das ist natürlich schon so, da wird ständig Ablagerung gebildet. Oben und unten. Und das hat man sich auch zu Hilfe gemacht. Man hat also einen Bohrkern gemacht durch all diese Kalkablagerungen hindurch. Bis man auf den natürlichen Felsen kam. Das kann man ja unterscheiden, was Ablagerung ist, was ursprünglicher Fels ist. Und in der untersten Schicht dieser Ablagerungen fand man Holzeinschlüsse. Die haben datiert mit C14-Methode, das gibt 700 vor Christus. Das ist genau, was die biblische Datierung entspricht. Um 700 vor Christus hat Hiskia diesen Tunnel bauen lassen. Natürlich könnte jetzt jemand sagen, ja, aber die C14-Methode, hat die nicht auch Probleme? Ja, natürlich hat die Probleme. Aber erst, wenn man über 4000 Jahre und noch weiterhin zurückgehen will. Und da gibt es begründete Probleme, warum es dann zu Fehlern kommt. Aber in der jüngeren Geschichte, sagen wir die letzten 3000 Jahre, da ist die Methode echt hilfreich. Aber nachher gibt es ganz gewichtige Fehlerquellen. Übrigens auch die Qumran-Handschriften hat man ja so datieren können. Die Jesaja-Rolle wurde an der ETH Zürich datiert auf 100 bis 200 vor Christus. Und das entsprach genau der Datierung, die man schon längst gemacht hatte, aufgrund des Schriftbildes. Ja, hier noch ein paar Eindrücke vom Tunnel. Und jetzt sind wir da ganz am Ende. Und sieht man hier diese Vertiefung? Diese Vertiefung war von Hiskias Leuten gemacht für eine Tafel. Da haben sie eine Tafel hingesetzt mit hebräischer Inschrift, genau die Buchstaben, die man in der Zeit um 700 vor Christus verwendet. Aber diese Tafel wurde entdeckt 1880. Kinder haben da im Tunnel gespielt und so wurde das entdeckt. Und das war ja dann noch die Zeit, als die Türken über Jerusalem herrschten. Die hatten ja das Osmanische Reich über den ganzen Nahen Osten. Und so haben die Türken das abtransportiert. Das Original wurde nach Istanbul gebracht. Und letztes Jahr, als ich auf meiner Reise nach Tadschikistan einen Zwischenhalt machen musste in Istanbul, das war für mich natürlich die schon lang ersehnte Gelegenheit, endlich mal ins Nationalmuseum von Istanbul zu gehen. Und ich habe sie dann auch gefunden und schön das Original fotografieren können. In Israel hatte man bis anhin nur Kopien gehabt. Aber jetzt so für die 60 Jahre Staat Israel, da hat man dann gesagt, ja, könnt ihr uns das wenigstens ausleihen, wenn ihr es uns nicht zurückgeben wollt. Ja, also das Original liegt im Besitz der Türkei. Hier sieht man diese Tafel, die Inschrift. Alles stimmt schön überein. Und hier die Hiskia-Inschrift in der Übersetzung. Ich habe das auch schon mit meinen Studenten im Archäologieunterricht übersetzen lassen. Also der Sinn des Textes ist dieser. Es wird gerade beschrieben, der Moment, wo die beiden Gräbertruppen sich begegnen und noch etwa 1,20 Meter zu durchgraben hatten. Dies war der Durchbruch und dies war die Angelegenheit mit dem Durchbruch. Als die Gräber noch die Hacke schwangen, ein jeder in Richtung seines Kollegen, und als noch 3 Ellen zu durchgraben waren, das ist 3 mal 45 Zentimeter, ja, ist mehr als 1,20 Meter, noch 3 Ellen zu durchgraben waren, da wurde die Stimme eines jeden, der zu seinem Kollegen rief, gehört. Denn es gab einen Spalt im Fels, von Süden und von Norden. Und am Tag des Durchbruchs schlugen die Gräber ein jeder in Richtung seines Kollegen. Hacke gegen Hacke. Und da flossen die Wasser von der Quelle zum Teich über eine Länge von 1200 Ellen. Das ist ja auch noch toll. Eine solche Inschrift hilft auch herauszufinden, ja, wie lang ist eigentlich die biblische Elle? Ja, jetzt können wir den Tunnel messen. 533 Meter geteilt durch 1200 und haben die Elle. Und zwar die kleine Elle. Die Königselle, die wird in Hesekiel 40 beschrieben, das ist die Elle plus eine Handbreite. Also die kleine Elle hat 6 Handbreiten und die Königselle hat eben 7 Handbreiten. Und darum ist die kleine 45 Zentimeter und die große, die für den Tempel gebraucht wurde, die ist 52,5 Zentimeter. Ja, und jetzt kommen wir da aus dem Tunnel raus. Da hört der Tunnel auf und das Wasser wird hier hineingeführt. Und diesen Bereich hat man bis anhin immer genannt, das ist der Teich Siloa. Aber jetzt in jüngster Vergangenheit hat man da weitergegraben und hat den eigentlichen Abfluss oder den eigentlichen Teich hat man weiter unten gefunden. Wir schauen das genauer an. Also hier kommt man aus dem Tunnel raus. Das war, was man bis anhin Teich Siloa genannt hatte. Aber das Wasser wird über einen Kanal weiter nach unten geführt. Von hier. Und das Ganze war so. Der Tunnel brachte das Wasser und man hat die Überreste gefunden, aber man kann nicht viel weiter graben, weil das wieder unter einer Moschee liegt dort. Aber man kann es genau lokalisieren, wo der eigentliche Teich Siloa war. Und das war ein öffentliches Ritualbadhaus, wo man sich rituell reinigen konnte. Das wird ja vorgeschrieben, zum Beispiel in 3. Mose 15, 3. Mose 16, wie man es auch, 4. Mose 19. Dieses im Wasser baden, wenn man verunreinigt war, das konnte man hier tun. Und dieses Ritualbad, Teich Siloa, hatte noch ein Abflussbecken. Und das ist gleich da unten. Und dieses Abflussbecken hat man jetzt begonnen auszugraben. Sieht man hier das Ritualbadhaus und hier das Abflussbecken. Und da sind wir am Ende der Davidstadt. Ja, das ist ans Licht gekommen. Das ist das obere Ende dieses Abflussbeckens mit diesen Treppen. So sah das aus in der Zeit Jesu. Dort findet man noch schön gemalte Bilder, wie dieses Abflussbecken da aussieht. Das war also nicht das Ritualbad, dieses Abflussbecken, sondern das Ritualbad war weiter oben. Und da sind wir natürlich auch wieder bei der Geschichte von Johannes 9. Der Blindgeborene war doch oben beim Ausgang des Tempels. Das heißt also, der Hauptausgang war ja die schöne Pforte. Und dort begegnete Jesus mit den Jüngern diesem Blinden. Die Jünger fragen, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern? Es gab Rabbiner damals, die haben gelehrt, wenn jemand im Mutterleib besonders böse ist, das heißt, wenn sein böser Trieb stärker ist als der gute Trieb, dann kommt er behindert auf die Welt. Aber nicht alle Rabbiner haben das gelehrt. Aber es gab solche, man findet diese Überlegung auch im Talmud. Und der Herr Jesus sagt, keiner, weder er noch seine Eltern, sondern die Werke Gottes sollen an ihm geoffenbart werden. Das hat also gar nicht mit Sünde zu tun, diese Behinderung. Und der Herr Jesus sagt dann, dass er das Licht der Welt ist und macht einen Brei aus Speichel und Erde, macht das auf die Augen des Blindgeborenen und sagt, gehe hin zum Teich Siloa und wasche dich aus. Und jetzt werden wir gleich sehen, es gibt eine ganz direkte Treppe, die man auch gefunden hat, die führt vom Tempel runter genau zum Ritualbadhaus. Und dort musste er sich auswaschen und dann wurde er sehend. Und so ist er ein Bild von uns allen. Wir sind alle blind geboren. Ohne Gemeinschaft mit Gott, ohne dass wir Gott wirklich erkennen. Aber eine Begegnung mit dem Sohn Gottes führt dazu, dass er uns die Augen öffnen kann. Und zwar ist er der Sohn Gottes aus dem Himmel gekommen, ist wirklich Mensch geworden. Darum war das ein Medikament. Es war nicht ein Medikament. Ein Mittel zur Heilung. Erde plus Speichel. Der Speichel ist ein deutlicher Beweis, dass der Herr Jesus ein wirklicher Mensch war und nicht irgendein Geistwesen, wie die Gnostiker behaupteten. Ein wirklicher Mensch, der Sohn Gottes ist Mensch geworden, um uns die Augen zu öffnen, damit wir ihn, das Licht der Welt, erkennen könnten. Aber wir müssen unserer Sündhaftigkeit uns bewusst werden. Wir müssen sehen, wir brauchen Reinigung, Vergebung. Und darum muss er sich im Ritualbad waschen und wurde sehend. Wir müssen unsere Sünden vor Gott bekennen und bereuen, dann gehen unsere Augen, unsere inneren Augen auf, sodass wir den Sohn Gottes erkennen können. Ja, hier sehen wir da bei diesem Ausflussbecken den Boden, noch die Pflastersteine aus der Zeit Jesu. Und jetzt zeige ich hier den Beginn der Treppe, die von da, vom Ritualbad her, hinaufführt bis zum Tempel. Hier in der Rekonstruktion sieht man diese Treppe. Da konnte der Blindgeborene sich runtertasten. Das war eine gerade Treppe vom Tempel nach unten. Aber er musste gehen. Und das ist so erstaunlich. Er hat das gehört, gehe hin, wasche dich, hat es gemacht. Und ist sehend geworden. Also es ist schon bewegend, das ganz neu ans Licht gekommen. Das ist genau diese Treppe, wo er runterkam, um sich hier zu waschen. Und jetzt müssen wir bedenken, nicht umsonst hat der Herr Jesus ihn zum Teich Siloa gesandt. Denn Siloa, Shiloach, heißt Gesandter. Das ist das Wasser, das über diese 533 Meter aus der Quelle hervorgeht und dann im Teich endet. Nun, die Quelle ist ja immer wieder ein Bild für Gott, der die Quelle des lebendigen Wassers ist, an vielen Stellen in der Bibel. Und der Herr Jesus ist ausgesandt worden vom Vater. Ja? Und Gichon, die hervorsprudelnde Quelle, und dann dieser Kanal, der Siloa-Kanal, der Herr Jesus ist vom Vater ausgegangen und in diese Welt gekommen. Und gerade im Johannesevangelium sagt der Herr Jesus mehr als 40 Mal, dass der Vater ihn gesandt hat. Da wird er, der gekommen ist aus der ewigen Herrlichkeit, als ewiger Sohn Gottes beschrieben. Er ist Mensch geworden, um uns reinzubringen, unsere Augen zu öffnen. Jetzt gehen wir noch zum Bullenhaus. Da gehen wir jetzt zurück zu Millo, also zu dieser Region, wo David seinen Palast gebaut hatte. Übrigens habe ich in der Pause gemerkt, dass nicht ganz klar rübergekommen war. Also der Unterschied zwischen dem Palast und der Burg Zion. Ich sage es noch einmal. Die ganze Stadt ummauert hieß Burg Zion. Und David hat dann eben nördlich von der Burg Zion, von dieser Stadt, hat er seinen Palast bauen lassen. Also die Burg Zion, das ist nicht eine Art Palast. Das ist das Städtchen mit den Mauern. Und David hat da bei Millo eben seinen Palast bauen lassen. Und Salomo hat dann aber bereits weiter nördlich nochmals für sich einen Palast gebaut. Wohl noch viel größer. Klar. Und so hat dann in späterer Zeit der Millo nicht mehr die gleiche Bedeutung gehabt. Und später hat man sogar hier in den Millo hineingebaut. Nicht wahr? Und da wurde die Stadt eben auch, die Stadtmauern haben sich auch immer wieder verschoben im Laufe der Zeit. Da wurde die Stadt auch da viel größer. Da waren mehrere Häuser gebaut gegen den Millo. Und dieses Haus nennt man das Bullenhaus. Das hat übrigens nicht mit der Polizei zu tun. Sondern das war ein Haus, das, in dem man viele Bullen gefunden hat. Ich zeige gleich, was das ist. Und zwar ist es ein Haus, in dem man das voll war von Zerstörungsspuren, Brandspuren der Babylonier. Dieses Haus wurde mit allen anderen zusammen zerstört im Jahr 586, als Nebukadnezar Jerusalem dem Erdboden gleichmachte, auch den Salomonischen Tempel verwüstete. Und man hat da runtergegraben, durch die Ascheschicht hindurch, und ganz unten in der Ascheschicht hat man viele Bullen gefunden. Eine Bulle ist der Abdruck eines Siegels. Sieht man hier, das ist ein Siegel mit der spiegelverkehrten Inschrift, ja? Und das ist dann der Abdruck, den kann man wieder lesen, ja? Das ist das Siegel von Jasanjahu. Das war ein Mann aus der Zeit, ein General aus der Zeit von Jeremia. Man hat also viele Siegel von ganz konkreten Personen aus der Bibel gefunden. Zum Beispiel auch das Siegel von Baruch, dem Schreiber von Jeremia, der das Buch Jeremia damals geschrieben hat, um die Zeit, als Jerusalem dann zerstört wurde. Und Jeremia hat ja nach der Zerstörung und Verbrennung von Jerusalem hat er ja auch die Klagelieder geschrieben und darüber geklagt, über das Elend von Jerusalem. Übrigens, Jasanjahu, das war, da steht Evet Melech, Minister des Königs, und hier noch sein Markenzeichen. Das ist ganz ungewöhnlich, dass man noch ein Bildchen drauf hat. Aber manchmal gibt's das. Und das hier ist ein Kampfhahn. Das passt natürlich total gut zu einem General. Ja, dieser Jasanjahu wird auch in der Bibel erwähnt. Aber jetzt geht es mir nur darum zu zeigen, das ist das Siegel. Mit dem konnten dann Briefe eben versiegelt werden. Und der Tonabdruck, das ist die Bulle. Nun, in dem Bullenhaus hat man etwa 80 solche Abdrücke gefunden. Und die Verbrennung war natürlich total gut, denn das hat eben den Ton gebrannt und verfestigt. Aber all die Briefe, die mit diesen Siegeln verbunden waren, die sind verbrannt, die haben wir nicht mehr. Aber wenigstens diese Abdrücke. Also hier nochmals ein Blick auf das Bullenhaus, aus einer anderen Perspektive, das eben ein Zeugnis gibt von der Realität dieser Zerstörung Jerusalems, von der die Bibel so viel spricht. Das war ganz ein wichtiger Zeitpunkt. Hier eine Auswahl von diesen Bullen, die man da gefunden hat. Das dritte hier oben, das ist die Bulle von Gemariahu ben Schafan. Ha, den kennt man auch aus der Bibel. Und zwar aus Jeremia 36, Verse 12 und 25. Gemaria war ein hoher Minister von König Zedekia. Das war ja der letzte bis zur Zerstörung von Jerusalem. Und das war ja dieser Zedekia, dem wurde doch das Buch Jeremia vorgelesen, als er in seinem Winterhaus war. Und immer nach einiger Lektüre hat er das Messer genommen, schratsch, abgeschnitten und ins Feuer geworfen. Und dann steht, dass verschiedene Minister und eben auch Gemariahu ihm gesagt haben, tu das nicht. Wir wollten ihn hindern, dass er das Wort Gottes eben zerstört und von sich weist. Und da haben wir den Hinweis, einen so direkten, konkreten Hinweis auf Gemariahu, der genau in der Zeit gelebt hatte, wie die Bibel das beschreibt. Er ist der Sohn von Schaffan. Schaffan ist der persönliche Sekretär von Jeremia gewesen. Er hat das Jeremia-Buch geschrieben. Und dieser Schaffan war übrigens schon Schreiber zur Zeit von König Josia, unter dem es ja noch eine letzte Erweckung gegeben hatte. Und als man bei der Tempelrenovation das fünfte Buch Mose wieder neu entdeckt hatte, das im Tempel aufbewahrt war, hat Schaffan, also der Vater von Gemaria, hat diese Rolle vor Josia vorgelesen. Und als Josia das gehört hat, hat er seine Kleider zerrissen. Und eben sein Nachfahre Zedekia, nein, es war nicht Zedekia, Jojakin, der zweitletzte, der hat dann einfach das Wort Gottes gehört und die Bibel kaputt gemacht, anstatt seine Kleider, anstatt sein Herz zu zerreißen. Ja, so kann man verschieden auf die Bibel reagieren. Der eine ist entsetzt über sich und der andere kann es cool ins Feuer werfen. Nun zum Schluss noch etwas über die Gräber der Könige Judas. Hier sind wir immer noch im unteren Teil der Davidstadt. Also wir sind jetzt vom Siloateich über eine kleine Straße wieder etwas hinaufgegangen und jetzt sehen wir hier diesen Steinbruch. Die Römer haben hier Steine ausgebrochen. Aber das war das ursprüngliche Gräberfeld der Könige von Juda innerhalb der Davidstadt. Und wie oft wird davon gesprochen? 1. Könige 2, Vers 10. Und David legte sich zu seinen Vätern und er wurde begraben in der Stadt Davids. 1. Könige 11, 43. Und Salomo legte sich zu seinen Vätern und er wurde begraben in der Stadt seines Vaters David. Und Rehabiam, sein Sohn, ward König an seiner Stadt. 1. Könige 15, 24. Und Asa legte sich zu seinen Vätern und er wurde bei seinen Vätern begraben in der Stadt seines Vaters David. 1. Könige 22, 50. Und Josaphat legte sich zu seinen Vätern und er wurde bei seinen Vätern begraben in der Stadt seines Vaters David. Dann in 2. Könige 8, 24. Joram wird auch begraben in der Stadt Davids. 2. Könige 14, es geht um Amazia. Er wurde begraben zu Jerusalem bei seinen Vätern in der Stadt Davids. 2. Könige 15, 38, da geht es um Jotam, auch begraben in der Stadt seines Vaters David. Und 2. Könige 16, 20, Ahas, begraben bei seinen Vätern in der Stadt Davids. Josaphat wird auch erwähnt in 2. Chroniker 21, aber dann Hiskia, 2. Chroniker 35, Vers 24, und seine Knechte brachten ihn, Hiskia, von dem Wagen hinweg und setzten ihn auf den zweiten Wagen, den er hatte, und führten ihn nach Jerusalem. Und er starb und wurde in den Gräbern seiner Väter begraben. Und ganz Juda und Jerusalem trauerten um Josia. Jetzt wissen wir, wo David begraben war. Hier. Und das ist nun ganz wichtig. An Pfingsten, das ja hier in Jerusalem stattgefunden hat, das Pfingstereignis, Apostelgeschichte 2, da hat Petrus diese bewegende Predigt gehalten. Und er zitiert Psalm 16, wo der Psalmist David sagt, du wirst meine Seele nicht dem Totenreich lassen und wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Verwesung sehe. Und nun Petrus argumentiert, ich möchte mit Freimütigkeit sprechen, unser Patriarch David ist gestorben und er hat die Verwesung gesehen und sein Grab ist unter uns bis heute. Also damals konnte man das Davidsgrab noch inspizieren und sich überzeugen, der ist verwest. Im Psalm 16 sagt aber der Psalmist, und es ist von David geschrieben, du wirst meine Seele dem Totenreich nicht lassen, wirst nicht zugeben, dass ein Frommer die Verwesung sehe. David ist verwest. Und Petrus erklärt, David war ein Prophet. Und da ihm zugesagt wurde, dass von seiner Nachkommenschaft der Messias als König auf seinem Thron sitzen wird, hat David als Prophet von der Auferstehung des Christus gesprochen, dass er eben nicht verwesen würde und dass seine Seele nicht im Totenreich behalten würde. Der Jesus ist gestorben, ist ins Totenreich gegangen, natürlich nicht an den Ort der Verlorenen, sondern, wie er dem Schächer gesagt hatte, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Das Paradies ist das Totenreich für die Erlösten. Und auch da ist der Herr Jesus hingegangen. Und Petrus konnte also aufgrund der Königsgräber in der Davidstadt belegen, David hat nicht von seiner eigenen Erfahrung im Psalm 16 gesprochen, sondern prophetisch vom Messias. Und das ist noch ein wichtiger Hinweis, dass wenn man die Psalmen liest, dass man nicht immer denken muss, da beschreiben die Psalmisten ihre eigenen Erfahrungen. Zum Teil schon. Und das wird auch zum Teil ganz ausdrücklich in den Überschriften, die zum Grundtext gehören, gesagt. Aber, also Überschriften, die zum Grundtext gehören. Es gibt auch Überschriften, die von Übersetzern hinzugefügt sind, aber das ist ja dann erkenntlich. Aber immer der erste Vers in den Psalmen, wo etwas steht über den Hintergrund, das gehört wirklich zum Grundtext. Und viele Psalmen sind eben rein prophetisch und drücken nicht die Erfahrung des Psalmisten aus. So auch Psalm 22. Wann wurden Davids Hände und Füße durchgraben? Das hat er nie erlebt. Das war eine Prophetie auf den Erlöser hin. Ja, so haben wir jetzt einen Gang gemacht durch die Davidstadt. Es gäbe noch mehr. Aber wir haben so die Highlights jetzt zusammen gesehen. Ja, können wir Licht machen? Ja, ich lasse die Präsentation noch laufen. Vielleicht kommen Fragen, wo ich dann vielleicht nochmals zurückblättern kann und etwas veranschaulichen kann, das nicht ganz klar geworden war. Ja, bitte.
Wohin ist denn das Wasser gegangen nachher? Unten. Das übrige Wasser.
Also in diesen Abflusskanal und...
Wo ist das verschwunden nachher?
Gut, also was an Überlauf... Nicht nötig war, ja, das hat man wahrscheinlich dann weiter ins Tal hinunter ablaufen lassen können. Eben, es gab also das Ritualbad, dann dieses Abflussbecken und aus dem konnte man eben auch Wasser für die ganze Stadt schöpfen. Also das brauchte ja schon mal sehr viel, aber was übrig war, das konnte man wohl eben, wie das üblich ist bei solchen Staudämmen, konnte man wohl einfach dann runter ins Tal lassen.
Klein habe trotzdem wieder Wasser runtergegangen.
Ja gut, das wäre natürlich nur jetzt in Zeiten, wo das nötig gewesen wäre. Ja? Und aber das wäre ja nur ein absolutes Minimum, das ab und zu da rausgekommen wäre. Aber für Assyrien konnte man das eben total sperren. Und da hat auch Hiskia darauf geschaut, dass die wirklich gar kein Wasser hatten, auch nicht von Quellen außerhalb der Stadt. Ja, bitte?
Das ist einfach so, im Karstgebiet kann das Wasser versickern. Das haben wir in Jura, wir haben es im Norden von Jugoslawien. Das Wasser geht einfach umweg, in riesigen Seen zum Teil.
Jawohl.
Das ist vermutlich dort ganz nah versickert, sodass also die feuchten Trocken gar nichts hat.
Ja.
Also es ist einfach die Situation vom Karst gewesen.
Also das gibt noch eine zweite Erklärung.
Ja.
Vielen Dank.
Muss so sein.
Sehr gut. Ja?
Hat man eine Idee, wie lange sie gegraben haben für die 5,5 Meter? Weil die hatten kein Lasermessgerät, die hatten keine Kühlung, die hatten auch keinen Sprengstoff. Und es war Karst und nicht klein so wie Kamin, sondern das konnte nur einer haben, der war zu schmal und mehrere Leute arbeiten zu lassen. Die Luft war wohl auch schlecht mit der Öllampe.
Ja, also die Bibel gibt keine Angaben über die Dauer der Grabungsarbeiten. Aber es wird einfach betont, dass eben der Herr ihm Gelingen gab. Und wenn die Bibel nicht mehr sagt, können wir auch nichts sagen, ja? Ja?
Jesus dem Blinden die Erde und den Speichel auf die Erde hat und ihn gebaut, sich in Teich Siloam zu waschen, ging der Blinde allein. Ich denke, er kann ja nicht alleine gehen, diese Strecke, obwohl die gerade zum Teich sind.
Also die Frage, ich wiederhole sie, damit Sie alle hören, war diese, konnte der Blindgeborene alleine diese Straße runtergehen zum Siloateich? Ja, es ist ja so, Blinde entwickeln ja, und gerade wenn jemand von Geburt an blind ist, entwickeln ja eine sehr erstaunliche Fähigkeit, sich bewegen zu können und selbstständig zu sein. Und heute glücklicherweise wird das ja auch sehr stark gefördert. Das ist ja ganz toll. Und es ist so, dass man also davon ausgehen kann, dass der Blindgeborene, gerade weil sogar diese Straße ganz gerade war, der musste nirgends abbiegen, dass er da selber runtergehen konnte. Aber das hat er auch gemacht, ohne irgendwelche Einwände. Noch eine andere Frage?
Gibt es da irgendwelche großen Zisternen, wo dieses Wasser aufgefangen wurde? Hat man die gefunden?
Also jetzt das Wasser von der Gihonquelle? Eben, das wurde in diesem großen Abflussbecken wurde das aufgefangen. Das war das Auffangbecken dafür. Aber es gab in Jerusalem unzählige Zisternen, wo man Regenwasser gesammelt hat. Und das hat man auch gefunden, ja. Ja?
Man hat rausbekommen, dass die Quelle ausgehen, also damals Zeit hat man Regen, wie gesagt, noch keine Laser. Was man
Du meinst also, wie haben die, welche Technik haben die angewendet, um nur 3 Meter Gefälle zu haben auf einen halben Kilometer? Wie? Wie das hingekriegt haben? Nein, da habe ich keine Hinweise gefunden, dass man da eine besondere Technik entdeckt hätte für diese Zeit. Also auf jeden Fall ist es total erstaunlich. Aber das war dann schon wieder in späterer Zeit. Zur Zeit Jesu gab es ja ein Aquädukt, eine Wasserleitung aus der Region von Bethlehem. Die brachte auch in Schlangenbewegung über 40 Kilometer Wasser in den Tempelberg hinein. Und dort wurde im Tempelberg eine riesige Zisterne, die Millionen von Litern fasste, gefüllt. Und dort gab es über der Zisterne ein Wasserrad in der Golakammer und da wurde das Wasser hervorgeholt und um den Platz um den Altar immer wieder abzuspülen mit dem Blut und dann wurde über einen Kanal, einen weiteren Kanal wurde dann das Blut vermischt mit Wasser ins Kidrontal hinuntergeführt auf der Ostseite. Und nun, dieser Aquädukt über 40 Kilometer hat ein Gefälle von 1%. Das ist ja umwerfend, oder? Für jeden Ingenieur von heute. Du bist ja Gartenbauer. Und welches Gefälle benutzt du für Platten im Garten?
In der Regel 1-2%. Das kommt darauf an. Meistens 2%. Kann auch mal weniger sein.
Eben, damit das Regenwasser abfließen kann, ja? Also die waren so gut wie du. Ja, bitte.
Wo stammt das Wasser von der Gihonquelle?
Das Wasser der Gihonquelle stammt eben aus dem Gebirge des Zionsberges. Ich weiß, es ist ja so, das Wasser regnet von oben herab. Ein Teil fließt oberflächlich ab, eben darum macht er als Gartenbauer so 1-2% Gefälle, damit das oberflächliche Wasser abfließen kann. Und ein weiterer Teil versickert im Boden. Und dann gibt es eben in den Schichten gibt es immer wieder wassertragende Schichten, äquifere Schichten. Und wenn plötzlich durch ein Erdbeben eine solche Schicht gebrochen wird, wird plötzlich dieser unterirdische Wasserverlauf wird blockiert und dann muss das Wasser irgendwo entweichen und dann kann plötzlich eine neue Quelle entspringen. Aber diese Quelle ist eben schon Jahrtausende alt, aber das ist ja auch nützlich um Folgendes zu verstehen. In Hesekiel 47 wird ja gesagt, wie in der Endzeit im tausendjährigen Reich beim Hesekiel-Tempel plötzlich eine Quelle aus dem Tempelberg oben entspringen wird. Da kann man sich fragen, wie kann da plötzlich eine Quelle entspringen? Ja, eben indem durch Erdbeben, durch Erdverschiebungen plötzlich eine solche wasserführende Schicht blockiert wird und dann muss sie einen Ausweg finden. Und die Bibel sagt eben gerade, dass in der Endzeit, am Schluss der großen Drangsalszeit, ganz gewaltige geologische Verschiebungen stattfinden werden, Sacharja 14. Und dann dieses schöne Ergebnis, die Quelle kommt aus dem Tempelberg. Ja, da hinten?
In 1. Mose 2 wird ein Gihonfluss erwähnt, in Verbindung mit Garten Eden.
Jawohl.
Gibt es da eine Verbindung zu der
Gihonquelle? Also ich wiederhole, dass alle hören, es gibt in 1. Mose 2, gibt es ja diese vier Flüsse, die im Garten Eden entsprangen. Und einer dieser Flüsse wird Gihon genannt. Frage, gibt es da eine Verbindung? Ja, es gibt eine Verbindung, es ist nämlich der gleiche Name. Also Gihon, auch das war eine Quelle, die eben besonders kräftig hervorsprudelte und das gab ihr diesen Namen. Aber mehr als die Namensverbindung ist nicht da. Denn 1. Mose 2 beschreibt ja die Welt vor der Sintflut. Und die wurde ja vollkommen verändert durch die Sintflut. Und darum kann man also von heute nicht mehr darauf schließen, wo waren diese vier Flüsse. Hier kann jemand sagen, ja, aber da steht doch Euphrat und Tigris. Ja gut, steht Euphrat und Tigris. Aber es steht auch, dass diese vier Flüsse im gleichen Garten entsprangen. Also am gleichen Ort. Aber Euphrat und Tigris entspringen nicht am gleichen Ort. Zwar in der Türkei, aber nicht im gleichen Garten. Ja? Und dann gibt es noch zwei weitere Flüsse. Wo sind die? Also die ganze Situation gibt es so nicht. Die ganze Beschreibung dort existiert heute nicht mehr, weil durch die Sintflut alles verändert worden ist. Aber die nachsintflutlichen Menschen haben in Erinnerung an die alte Welt alte Namen wieder benutzt. Und darum haben sie, als sie dann vom Berg Ararat immer mehr ins Gebiet des Südiraks gegangen sind, die Stadt Babel gebaut haben, das waren sie genau zwischen zwei großen Flüssen. Und in Erinnerung an die Flüsse vor der Flut haben sie die Euphrat und Tigris genannt. Also ganz ähnlich wie die Leute, die aus Europa nach Amerika gegangen sind und es war für sie so schlimm, eine ganz neue Welt zu haben, keine Erinnerung mehr und darum haben sie eben eine Stadt genannt New York in Erinnerung an ein York in der alten Welt. Aber da kann man auch fragen, was ist der Zusammenhang zwischen New York und York? Ja, der Name. Also, so kann auch die Namensgebung Gihon, könnte eine Erinnerung sein an diese Quelle aus dem Garten Eden. Und insofern besteht dann doch eine gedankliche Verbindung. Denn die Gihon-Quelle ist ja die Quelle des Lebens für Jerusalem. Und an dieser Quelle wurde zum Beispiel König Salomo gesalbt zum König. Und diese Quelle hat eben das Wasser geliefert für den Siloah-Teich. Und dort hat man das Wasser geschöpft für das Opfer der roten Kuh. Also wenn man die rote Kuh geschlachtet hat und dann zu Asche verbrannt hatte, so hat man Wasser geholt aus dem Siloah-Ritualbadhaus und hat diese Asche mit diesem Wasser vermischt und auf die unreinen gesprengt zur Reinigung. Also so spielt eben diese Quelle eine sehr wichtige Rolle in Verbindung mit dem Tempel in Jerusalem. Und zwischen dem Tempel und dem Garten Eden besteht auch ein ganz enger, direkter Zusammenhang. Ja?
Spielen eigentlich die beiden Quellen, Siloah und Gihon, beim dritten Tempel auch eine Rolle?
Also ob die Quellen Siloah und Gihon eine Rolle spielen beim dritten Tempel. Also Siloah ist keine Quelle. Siloah ist der Teich, ja? Der aber gespiesen wird aus der Gihon-Quelle. Und es ist so, dass in Jesaja 12, da wird für das tausendjährige Reich Folgendes gesagt. Das ist das kürzeste Kapitel von Jesaja. Da wird der Überrest aus Israel nach der großen Drangsal so beten. Und an jenem Tag wirst du sagen, ich preise dich, Herr, denn du warst gegen mich erzürnt. Dein Zorn hat sich gewendet und du hast mich getröstet. Siehe, Gott ist mein Heil. Ich vertraue und fürchte mich nicht, denn ja, der Ewige ist meine Stärke und mein Gesang und er ist mir zum Heil geworden. Und mit Wonne werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. und werdet sprechen an jedem Tag: Preist den Herrn, ruft seinen Namen aus. Mit Freuden werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Aufgrund von diesem Vers hat man das Wasserausgießritual am Laubhüttenfest gemacht. Immer am Laubhüttenfest, an jedem Tag, ging ein Priester vom Tempelplatz über diese Straße runter bis zum Siloa-Badhaus. Und mit einem Krug hat er dort Wasser geschöpft und das Volk hat ihn begleitet. Und dann ist er unter Jubeln der Volksmenge ist er mit dem Wasser wieder die Straße hinaufgegangen und ist zum Tempel gegangen. Auf dem Altar gab es in einer Ecke ein Gefäß, das unten offen war. Und er hat dieses Wasser in dieses Gefäß eingegossen und es kam unten raus. Und die Rabbiner haben erklärt, das spricht davon, dass Gott eben einmal den Heiligen Geist ausgießen wird über Israel. Und am siebten Tag des Laubhüttenfestes in Johannes 17 haben sie das auch gemacht. Und dann stand ein Mann auf und rief mit lauter Stimme: Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Und er sagt weiter: Wer an mich glaubt, gleich wie die Schrift gesagt hat, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und Johannes erklärt, dies sagte er von dem Heiligen Geist, denn die empfangen sollten, die an ihn glauben. Und so hat also der Herr Jesus darauf Bezug genommen und hat gesagt, die Gläubigen werden, die zu ihm kommen, die können bei ihm trinken, wie dieses Gefäß. Man gießt ein und dann kommt es unten raus. Die werden wieder ein Segen sein für andere, indem Ströme lebendigen Wassers aus ihrem Leib fließt. Das Gefäß ist ein Bild des Leibes. Und das haben sie also gemacht, beim Laubhüttenfest in Vorwegnahme von dem, was einmal im tausendjährigen Reich gemacht wird. Gott sagt, dann werdet ihr mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Und das wird beschrieben in Johannes, in Offenbarung 7. Da beschreibt Johannes die 144.000 und dann die unzählbare Schar von Erlösten, die durch die Drangsal hindurchgehen. Und dann heißt es, Offenbarung 7, Vers 16. Sie werden nicht mehr hungern, auch werden sie nicht mehr dürsten, noch wird jede Glut auf sie fallen, noch irgendeine Glut. Denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie weiden und sie leiten zu Quellen der Wasser des Lebens. Und Gott wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Das Lamm wird sie leiten zu Quellen der Wasser des Lebens. Da ist, wird er Jesus beschrieben, wie er diese Volksmenge leiten wird zu den Quellen, so wie er als der Priester die Volksmenge runter zum Siloa-Teich führte und wieder hinauf. Also das wird der Herr Jesus sogar machen und sie leiten zu den Quellen. Allerdings, wenn man genau liest, hier steht nicht zur Quelle, sondern zu den Quellen. Und auch in Jesaja 12 heißt es, ihr werdet mit Wonne Wasser schöpfen aus den Quellen. Es ist eben so, es gibt die Gihon-Quelle, die über den Hiskia-Tunnel das Wasser bringt, aber dann gibt es dort beim Siloa-Teich, gab es nochmals eine Quelle, die auch Wasser hineinbrachte. Eine kleine Quelle, oder? Und darum in der Mehrzahl, aus den Quellen des Heils. Das ist die Antwort. Ja, jetzt sollten wir, ja, also eine Minute gibt es uns noch, ja? Letzte Frage. Wer hatte schon lange? Ja, Martin, du hast schon lange.
Ja, nicht direkt eine Frage, aber vorhin war die Frage, wie war das Gefälle wortechnisch realisierbar von dem Hiskia?
Ja, genau.
Vielleicht gibt die Inschrift einen Hinweis. Da stand ja, als sie zusammengekommen waren, die zwei Gräbertrupps, floss das Wasser. Vielleicht haben die mit dosierter Wassermenge das Gefälle realisiert.
Jawohl. Also das wäre eine Möglichkeit, dass man immer wieder mit Wasser ausgießen von der Quelle, war es ja schon möglich, und auf der zweiten Hälfte immer mit Wasser aus Kübeln, Maß, wie stark das Gefälle ist. Ja, danke für den Hinweis. Ja, dann machen wir Pause und jetzt kann Christoph erklären, wie wir an die Nahrung kommen.